Der Predigttext für heute steht im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Wer mitlesen will, auf der Seite 313, Philipper 2, Vers 5 bis 11. Und da als Überschrift bei mir steht, die Erniedrigung und Erhöhung von Jesus. Und genau das ist auch der Titel der Predigt. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe zu diesem Thema eine sehr gute Auslegung gelesen und die möchte ich euch jetzt mit meinen Worten wiedergeben. Und es war ganz interessant, diese Erniedrigung und diese Erhöhung Jesu kann man in 7 Stufen einteilen. Und ich hatte in der Zeit, wo ich angefangen habe mit der Vorbereitung, einen Einsatz in der Nähe von der Kirche in Nussbach und da stand dann auch so ein Thema, die 7 Worte Jesu am Kreuz. Also offensichtlich hat die 7 eine besondere Bedeutung. Es ist noch nicht lange her, da haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung. Und diese Woche war Himmelfahrt. Und Himmelfahrt, für heute übersetzt, heißt so viel wie Jesus war im Außendienst und seitdem macht er wieder Homeoffice, arbeitet von zu Hause aus. Aber bevor es zu dieser Erhöhung gekommen ist, ist Jesus ziemlich unten durchgegangen. Jetzt bräuchten wir die PowerPoint. Da ist sie schon. Und für Jesus ging es von ziemlich ganz weit oben nach ganz weit unten. Der erste Punkt ist, Jesus war wie Gott. Und die Geschichte von Jesus beginnt nicht erst mit seiner Geburt. Jesus war schon immer da. Im ersten Kapitel, und der Thomas hat letzte Woche gesagt, es gibt Leute, die brauchen alle Minute ein paar Bibelvers, die kommen heute, glaube ich, schon ein bisschen auch auf ihre Kosten. Im Johannes steht, er war bei Gott und im Allen Gott gleich. Das griechische Wort für gleich heißt Isos, was auch mit deckungsgleich zu tun hat. Ich habe hier sowas mitgebracht. Könnt ihr das sehen, was das ist? Passend zum Thema 7. Ist die 4 deckungsgleich? Passt die da rein? Schaut schlechter aus. Probieren wir es mit der 7. Die ist deckungsgleich. Die passt da rein. Und so ist Jesus mit Gott. Absolut deckungsgleich. 1. Die 7. Dann lesen wir auch noch in der Bibel, dass alles durch Jesus geschaffen ist. Jesus sagt von sich im Alten Testament quasi, ehe Abraham geboren wurde, war ich schon der ich bin. Das ist nur die Frage, was hat das alles mit Erniedrigung zu tun? Das klingt ja super. Der Teufel, der Widersacher, der wollte von unten nach oben und Gott gleich sein. Kann man in Jesaja 14 lesen. Und Jesus ist Gott gleich und kommt aber von da oben da herunter zu uns. Das hat er freiwillig gemacht. Und warum hat er das gemacht? Der Mensch hat sich immer wieder gegen Gott entschieden und von Gott getrennt, gottlos geworden. Und Jesus möchte die Menschen wieder in die richtige Verbindung mit dem Vater bringen. Das Zweite, Jesus entäußerte sich selbst. Ins heutige Deutsch übersetzt, er machte sich selbst zu nichts. Jetzt meine Frage an euch, wer von euch ist gerne ein Nichts? Und wir sollen ja Jesus gleich werden. Bei uns schaut es eher anders aus, ne? Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen gut dastehen. Unsere Gesellschaft ist davon geprägt, es ist immer noch mehr und noch mehr. Mehr Besitz, mehr Wohlstand, mehr Auto, mehr Haus, mehr will haben. Und auch wir frommen Leute sind da nicht viel anders. Wer hat den vollsten Terminkalender, wer dient am meisten, wer hat die meisten Besucher im Gottesdienst und so weiter. Wir sind ja da, schlagen auch leicht in die Kerbe. Und Jesus, er wurde nicht dazu gezwungen, er tat dies freiwillig. Er gab seine Gottgleichheit auf und wurde Mensch wie du und ich. Und Jesus hatte kein Haus, hatte kein Dienstfahrzeug, nicht mal ein eigenes Bett gehabt, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und trotzdem hat er auch ganz menschliche Bedürfnisse gehabt, so wie du und ich. Und er konnte nichts aus sich selber tun, er hat immer nur das getan, was ihm der Vater gesagt hat oder was der Wille Gottes war. Jesus war auch traurig. Er hatte Durst. Er litt unter Verlusten. Er weinte über die Bosheit der Menschen. Jesus musste mit ansehen, wie ihm liebgewordene Menschen starben. Er war angefochten. Jesus wurde von seinen besten Freunden verraten und im Stich gelassen. Wie hat Jesus reagiert? Ist aggressiv geworden? Hat er Gleiches mit Gleichen vergolten? Ist er verzweifelt, depressiv geworden? Nein, er ging mit allem zu seinem Vater. Das dürfen wir auch. Und Jesus hat dadurch Gehorsam gelernt. Das dürfen wir auch. Dritter Punkt. Jesus wurde der schlecht bezahlteste Hilfarbeiter, ein Knecht. Man kann das auch mit Sklave übersetzen. Jesus dient in erster Linie Gott und wo immer sich eine Möglichkeit ergab, diente er auch den Menschen. Und seine erste Frage war nicht, was kriege ich dafür? Darf ich da gleich mal eine Rechnung ausstellen? 45 Minuten, ja, das sind 70 Euro. Na, er hat es gratis angeboten, aber nicht umsonst. Er hörte den Menschen zu, er heilte ihre Krankheiten, er brachte kaputte Beziehungen wieder in Ordnung, er stand auf gegen Unrecht, er gab Menschen Nahrung, er stillte so manchen Sturm und weckte sogar Tote auf. Was hat es ihm gebracht? Von 10 Geheilten ist einer umgekehrt und hat Danke gesagt. Der politischen Elite war ein Dorn im Auge und sogar die Kirchenleitung wollte ihm aus dem Weg schaffen. Und noch einmal zu dem Begriff Knecht oder Sklave. Die alttestamentliche AUVA hat damals eine Regel erlassen, also in den Geboten Gottes stand es, falls ein Sklave einen tödlichen Arbeitsunfall erleidet, also zum Beispiel vom Stier totgetreten wird, dann ist dem Besitzer eine Entschädigung von 30 Silberlingen zu bezahlen. Steht 2. Mose 21, Vers 32. Und um welche Entschädigung wurde der Knecht und Sklave Jesus in den Tod verraten? 30 Silberlinge. Kommen wir zum 4. Punkt. Jesus wurde Mensch. Wo gibt es denn sowas? Ein Gott, der Mensch wird. Normalerweise ist es doch umgekehrt. Wir wollen immer sein wie Gott, wir Menschen. Wir reden von den Göttern in Weiß. Wenn es besonders schön ist, dann sagen wir, das ist göttlich. Der Mensch spielt gerne Gott, greift in die Natur ein. Und diese Eingriffe erweisen sich früher oder später meistens als gar nicht so göttlich. Mit massiven Folgen für oft ganze Generationen. Wie war das, als Jesus Mensch wurde? Er wurde in einfachsten Verhältnissen geboren. Er kam in einem Stall auf die Welt, erlebte ganz normale Kindheit, ist dann in die Schule gegangen, dort hat er Lesen, Rechnen, Schreiben gelernt, hat nicht mal Matura gemacht, nur Hauptschule und dann Karriere mit Lehre, hat einen Beruf erlernt, Zimmermann. Jesus kannte alle menschlichen Bedürfnisse, habe ich schon gesagt. Er hatte Hunger, Durst, er war müde, er schlief beim größten Sturm ein, hat Angst gehabt, Sorgen, Kummer. Und deshalb gibt es nichts in meinem Leben und auch in deinem Leben, was Jesus nicht selber schon auch erlebt hatte, kennt und dadurch auch ganz sehr gut verstehen kann. Und deshalb dürfen wir auch mit allem, was uns so bewegt und Sorgen, Kummer, Ängste und so weiter macht, dem dürfen wir zu ihm kommen. Ein Unterschied, das haben wir vor unserem Lied schon gesungen, gibt es natürlich schon zwischen Jesus und uns. Jesus war ohne Sünde. Darin unterscheidet er sich gravierend. Fünfter Punkt. Jesus erniedrigte sich selbst. Nein, wir lesen das so schön in der Weihnachtsgeschichte, die Geburt. Aber was hieß das für Jesus wirklich? In dem einen Moment vorher war er ein Teil der Dreieinigkeit, der Schöpfer, hatte alles in der Hand. Und im nächsten Moment wacht er in so einem Stall auf, es stinkt. Er ist auf Hilfe angewiesen, er ist pflegebedürftig, er braucht Windeln und wird gefüttert. Jesus lernte Gehorsam bis zum Tod. Und das ist eigentlich auch der zentrale Punkt der Predigt und um das geht's. Es war Jesu Auftrag, seine Mission, sein Lebensziel. Und sein Sterben beginnt im Garten Gethsemane. Dort begreift Jesus so langsam, was jetzt auf ihn zukommt, was das wirklich heißt. Und vielleicht stellt euch das mal ganz kurz vor, wenn ihr die Sünde der ganzen Welt auf euch laden müsstet oder würdet. Ich glaube, viele Menschen sind schon damit überfordert, was in ihrem eigenen Leben alles so schief rennt. Was da an Minderwertigkeitskomplexen, an Versagen, an Schuld, an Mist, an Dingen da ist, wo schon manche Menschen überfordert sind. Und ich glaube, wenn wir hier das alles zusammentragen würden, was jeder von uns heute so mit sich rumträgt, das wäre auch schon ein Riesenberg. Und dann die Sünde von 9 Milliarden Menschen. Nein, ich weiß nicht, wie viele Menschen bisher auf der Erde gelebt haben, aber es sind ein bisschen mehr wie 9 Milliarden. Und von denen die ganze Schuld auf sich zu nehmen, und das wird Jesus da ein bisschen bewusst. Und er geht auf die Knie und geht ins Gebet. Und wenn Jesus von seinem Tod spricht, dann spricht er oft von einem Kelch. Steht in Matthäus 20, wo sie seinen Jüngern fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und in den Einsetzungsworten steht, und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen diesen und sagte, trinket alle daraus, dies ist mein Blut des neuen Bundes, der für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also wann immer Jesus von diesem Kelch sprach, dann redete er von seinem Tod am Kreuz. Und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26. In diesen Worten kommt zum Ausdruck, wie schwer dieser Weg ist, welche Last Jesus auf sich nimmt und welchen Preis es ihn gekostet hat. In demselben Atemzug sagt er, dass er bereit ist, Gottes Willen zu tun, diesen Weg zu gehen. Wohin führt dieser Weg? Ans Kreuz. Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? War es seine Liebe zu uns? War es Mitleid? War es ein Unfall? Oder war es menschliches Versagen? Nein, es war meine Schuld, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Jesus zeigt schon am Kreuz, wie sehr er uns liebt. Aber es war nicht die Liebe, die ihn dorthin gebracht hat. Es war meine Schuld, deine übrigens auch. Und jetzt kommt für Jesus das Schlimmste. Als er dort am Kreuz hing, da hing er als Mensch. Wenn er als Gottes Sohn am Kreuz gestorben wäre, dann wäre sein Opfer wirklich nur für die Söhne Gottes gewesen. Aber er ist dort wirklich als Mensch gestorben. Und deswegen hat es was mit dir und mir zu tun. Jesus hat immer in der Verbindung, in der Gegenwart Gottes gelebt, ganz lebendige Beziehung zu ihm gehabt. Aber dort am Kreuz hat Gott ihn verlassen, weil das musste er tun. Und die Verlassenheit von Gott und den Menschen hat Jesus auch gespürt dort. Und deswegen schreit er da auch aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in der Stunde des Todes ist man eigentlich froh, wenn man die engsten Angehörigen dabei hat. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, einen engen Angehörigen in den Stunden, Minuten des Sterbens zu begleiten. Ich habe das schon ein paar Mal erstmal dienstlich erlebt und auch privat. Und das sind Momente und Stunden und Minuten, die ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Die ganz sehr intensiv waren, aber auch ganz, ganz sehr wertvoll. Und Jesus, der hing alleine am Kreuz. Verlassen von seinen besten Freunden und verlassen von Gott. Der einzige Mensch, der ohne Sünde war, der nimmt die Sünde der ganzen Welt auf sich. Und Sünde hat nichts damit zu tun, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Das Wesen der Sünde ist, dass sie uns von Gott trennt. Und dieses Getrenntsein, Jesus hat ja die Sünde auf sich genommen und deswegen war er von Gott getrennt in dem Moment. Das hat er dort am Kreuz erfahren. Und Jesus hat mit seinem vergossenen Blut, mit seinem Leben, wirklich für jede Schuld bezahlt. Es gibt keine, die zu groß ist, aber auch keine, die zu klein ist. Jesus hat an seinem Leib, an seinem Körper die Sünde aufs Kreuz getragen und den Preis ein für alle Mal bezahlt. Und das ist nicht das Ende der Geschichte, Gott sei Dank. Die Geschichte geht weiter, Ostern, Himmelfahrt, und dann geht es wieder aufwärts. 7-mal wird Jesus erhört. Und dann geht es wieder von unten nach oben. Jesus wurde von Gott höchstpersönlich, von dem Vater selbst, erhöht. Bei Gott und in der Bibel, da herrschen andere Prinzipien wie in unserer gottlosen Welt. In unserem Umfeld, da regiert das Prinzip des Stärkeren. Bei Gott gilt aber, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und wie Jesus sich selbst erniedrigt hat, das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Jesus kam als Gottes Sohn auf die Erde und als er jetzt in den Himmel zurückkehrt, da kehrt er nicht nur als Gottes Sohn zurück, sondern auch als Menschensohn. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber vielleicht sind die Engel spalier gestanden, haben eine Laola-Welle nach der anderen gemacht, als Jesus zur Himmelfahrt wieder ins Homeoffice zurückgekehrt ist und direkt seinen Platz am Thron neben dem Vater einnimmt. Als Jesus am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und dieser Vorhang war ein Symbol für das Versperrtsein, für den Zugang in die Gegenwart Gottes. Weil der Tempel, der ging ins Allerheiligste. Und im Allerheiligsten im Tempel, da war die Gegenwart Gottes gegenwärtig. Und als der Vorhang zerriss, als Jesus seinen Leib am Kreuz zerriss, da wurde der Zugang direkt zum Vater wieder frei. Und seitdem darf jeder Mensch wieder in diese lebendige Beziehung mit Gott kommen. Nicht, weil wir das verdient haben oder weil wir das können, sondern weil Jesus für uns gestorben ist an unserer Stadt und die Tür aufgemacht hat. Jesus sagt in der Offenbarung 1, Vers 18, ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Wir hören da von diesem Schlüssel und dieser Schlüssel war, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, in der Hand vom Satan, vom Teufel. Und wir beten das jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis, dass Jesus hinabstieg in das Reich der Toten. Und das hat er gemacht, weil da war Schlüsselübergabe. Da hat der Teufel Jesus den Schlüssel geben müssen und seitdem hat Jesus auch die Macht darüber. Das heißt, von ganz unten vom Tod nach ganz oben wieder in den Himmel. Jesus hat einen Namen bekommen, der über alle Namen ist. Sich einen Namen machen, das steckt ganz tief drin in uns Menschen. War damals schon die Motivation beim Turmbau zu Babel. Die Motivation war damals, dass wir uns einen Namen machen. Und viele Menschen in der Geschichte haben sich so Namen auch selber gegeben oder von anderen bekommen. Groß, stark, Karl der Große, Alexander der Große, Wilhelm der Eroberer, Katharina die Große, August der Starke. Heute heißen sie König Charles oder Wladimir. Dann gibt es berühmte Schauspieler, Musiker, Fußballer, die werden Stars und Superstars genannt. Aber diese Menschen haben eines gemeinsam. Erst wurden sie in ein Heldentuch gewickelt und später dann ins Leichentuch. Und wieder mal ist es im Reich Gottes komplett andersrum. Jesus wurde zuerst ins Leichentuch gewickelt und dann hat er den Heldenstatus für immer und ewig bekommen. Sein Name ist nun König der Könige, Herr aller Herren. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht in der Bibel, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in der Bibel gibt es ungefähr 198 Namen und Titel für Jesus. Die schauen wir uns jetzt auch schnell an. Na, das würde den Rahmen sprengen, selbst wenn ich das im Telegram-Stil machen würde. Wenn es wieder mal regnet, dann könnt ihr jetzt mal googeln oder euch zu Hause mal schauen, wie viele Namen und Titel von Jesus ihr rausfindet. Kommen wir zum dritten Punkt. Knie beugen. Vor dem Namen Jesus wird jedes Knie sich beugen. Und ich zitiere dazu meinen ostdeutschen Landsmann, den Theo Lehmann, der hat geschrieben, sie konnten ihn anspucken, und bis, also Jesus, und bis zum heutigen Tag kann jeder auf ihn pfeifen. Aber am letzten Tag, wenn das große Spiel der Weltgeschichte abgepfiffen wird, kommt er in Herrlichkeit. Also so, dass jeder ihn sehen kann und jeder ihn sehen muss, dass er der Herr der Welt ist. Allen anderen Herren, die du geehrt und gefürchtet hast, vor denen du gekatzbuckelt und gekrochen bist, wirst du nie wieder begegnen. Der Einzige, dem du nochmal begegnen wirst nach deinem Tod, ist Jesus. Die Götter und Götzen, denen von damals und denen von heute, wirst du nie wieder begegnen. Aber Jesus, dem wirst du begegnen. Der steht am Ende der Geschichte, auch der Geschichte deines Lebens. Soweit der Theo Lehmann. Man kann sich das heute wahrscheinlich noch nicht so vorstellen, aber ich freue mich riesig drauf, wenn ein Adolf Hitler, ein Stalin, ein Karl Marx, ein Wladimir Putin, ein Erdogan, ein Kim Jong-un und wie sie alle heißen, wenn die ihre Knie beugen vor Jesus und bekennen, dass er der Herr ist. Aber auch wir dürfen heute hier und anfangen, unsere Knie zu beugen vor Jesus. Auch ein Armin, ein Klaus, eine oder drei Lydias, alle werden unsere Knie beugen vor diesem Jesus. Und das sollten wir nie vergessen. Und ich lade euch ein, dass wir eben heute hier und jetzt freiwillig damit anfangen. Weil die Bibel sagt, wenn wir das hier machen, dann tun wir das in Ewigkeit auch, in der Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir es hier nicht machen, müssen wir es in Zukunft dann vor Jesus auch tun und bleiben aber auf ewig von ihm getrennt. Der vierte Punkt, gibt auch manches Lied, alles, aber wirklich auch alles. Alles wird unter seine Herrschaft gestellt. Im himmlischen, im irdischen und auch in der unterirdischen Welt wird es passieren. Es gibt dann in der sichtbaren und eben auch in der unsichtbaren Welt keinen Winkel, der unter der Autorität oder Herrschaft von Jesus steht. Die sichtbare Welt, das ist das, was uns klar vor Augen steht. Und es wird dann auch schön werden, weil dann gibt es keine Klimakrise mehr, kein Krieg, keine Naturkatastrophe, keine Wirtschaftskämpfe, keine Kluft zwischen Arm und Reich, keine Krankheit, kein Streit und so weiter. Aber auch in der unsichtbaren Welt wird sich einiges verändern. Wir bekommen eigentlich selten einen Einblick in diese unsichtbare Welt. Im Buch Hiob ist zum Beispiel mal ein so ein Punkt, wo das passiert, wo wir in die unsichtbare Welt einen Blick erhaschen können. Und die Frage, die sich beim Hiob stellt und die auch wir uns stellen sollten oder können, ist, glaube ich an Gott, weil er Gott ist, in guten wie in schlechten Zeiten, oder glaube ich nur an Gott, weil er gut ist und mir das was bringt? Der Hiob hat es ziemlich durchbuchstabiert und ist am Ende dann zu dem Entschluss gekommen, dass er wirklich an Gott glaubt, weil er Gott ist. Und im Neuen Testament lesen wir das auch immer wieder, dass es eben auch ein Kampf ist gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Und es ist ein geistlicher Kampf. Der passiert viel im Verborgenen. Als ich noch in der DDR gelebt habe als Christ, da habe ich genau gewusst, woher der Feind kommt. Die verfolgten Christen auf der ganzen Welt, die wissen auch genau, wo der Feind herkommt. Und wie ist das bei uns? Das ist so ein bisschen beobachtet, es geht so ganz schleichend. Alles wird in Frage gestellt, die Gebote Gottes werden immer mehr verlassen. Und ich finde es auch im Verhältnis zu früher in der DDR, unser Wohlstandschristentum ist auch oft sehr theoretisch. Und so geistliche Gaben, das verkümmert immer mehr. Beobachte ich leider auch bei mir und in unserer Gemeinde. Und ich finde es wirklich schwierig, auseinanderzuhalten am Moment, was wirklich wahr ist und was Lüge ist. Corona war so ein Beispiel. Da sind die Meinungen, und die gehen auch immer noch ganz sehr weit auseinander, was da wirklich passiert ist, was da so alles abgelaufen ist. Aber auch das wird sich dann alles aufklären. Fünfter Punkt. Jede Zunge wird bekennen. Und das fängt heute und hier an. Wir werden dazu eingeladen in Matthäus 10, Vers 32. Wer sich klar und deutlich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater, der über allem thront. Da liegt eine Verheißung drauf, ein Versprechen. Und ich wünsche mir für mich selber und für uns, dass wir im Alltag mehr Mut haben, das auch umzusetzen und uns zu bekennen. Bei den Arbeitskollegen, Schulkollegen, Nachbarn, und so weiter. Und auch in der Familie ist das auch nicht einfach. Und dann, wenn wir vor Jesus stehen, dann werden auch alle Zweifler, alle Atheisten, alle Religionen, alle werden Jesus als Herrn bekennen. Und wahrscheinlich müssen sie dann gar nicht mehr dazu gezwungen werden. Weil wenn sie Jesus plötzlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dann wird es ihnen wie ein Licht aufgehen. Wie beim Saulus. Damals vor Damaskus. Da ist ihm ein Licht entgegengetreten, das hat ihm im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Und der Saulus, der hat die Christen verfolgt und hat geglaubt, er tut Gott einen Gefallen. Und ich denke, viele, die ihn Saulus gekannt haben, haben gedacht, was der macht, das ist ja Katastrophe, das wird sich nie ändern. Und dann ist er Jesus begegnet und bumm, sich sein Leben von einem Moment auf den anderen verändert. Und das soll uns auch Mut machen, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Dass wir dranbleiben dürfen, auch für andere Menschen zu beten, dass sie diesen Jesus kennenlernen, persönlich. Und was bekennen wir? Mit dem Bekenntnis, das ist so eine Sache in der heutigen Zeit. Wir bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und im Alltag, wenn ich das so erlebe, wenn ich einen Patienten ins Krankenhaus bringe, da ist nicht die erste Frage, wie geht's dir? Die erste Frage ist, was ist deine Versicherungsnummer? Weil sonst kriegen wir kein Geld und können wir das nicht verrechnen. Und wenn die ganze Litanei durchgebetet ist, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dann werden sie gefragt nach ihrem Glaubensbekenntnis. Und ich bin erschüttert, wie viele Menschen da mittlerweile sagen, ich bin ohne Bekenntnis. Ich glaube das nicht. Und wenn wir ein bisschen rumschauen, dann wird sich heute ganz vielen Dingen bekannt. Nur nicht mehr nach dem, was Gott gesagt hat. Und wenn man heute christliche Werte öffentlich kundmacht, dann kriegt man Probleme. Wenn man heute die Werte der Schöpfung vertritt, dann gibt es Schwierigkeiten. Und da rede ich nicht nur von muslimischen Ländern, da ist das ganz offiziell so. Das kann da auch in Europa passieren. In England war eine Lehrerin, da hat sich ein Schüler an dem Tag als Mädchen gefühlt und wollte als Mädchen angesprochen werden, das hat die nicht gemacht. Dann war die zu Hause, hat gerade Mittagessen gekocht, steht die Polizei vor der Tür, vor den Augen ihrer Kinder haben sie die abgeführt und verhaftet erstmal. Ich weiß nicht, ob das in Schweden oder in Norwegen war, da hat eine Politikerin einen Bibelvers gepostet, da haben sie einen Prozess gemacht. Wir haben das auch schon erlebt, als wir Probleme mit dem Jugendamt hatten, da haben wir auch unseren christlichen Glauben bekannt. Das haben wir dann über gewisse Hintertürchen erfahren. Wir wurden als religiös fanatisch eingestuft. Also die Predigt heute habt ihr von dem religiös fanatischen gesagt bekommen. Und wenn wir keine Probleme haben oder wenig Probleme haben, glaubt, dann liegt es auch darauf, dass wir uns so sehr angepasst haben. Füße stillhalten, lieber ruhig sein, ja nichts sagen, damit wir keine Probleme kriegen. Und dann kommen wir zum siebten Punkt. Gott gebührt die Ehre. Alles mündet in die Verherrlichung Gottes des Vaters. Es beginnt beim Vater, da sendet Jesus, der Gott gleich war, zu uns Menschen. Und es endet beim Vater. Jetzt sitzt Jesus wieder zur Rechten Gottes. Die Geschöpfe haben den Schöpfer verlassen. Sie haben sich gegen ihn entschieden. Und damit haben sie die Beziehung zu ihm verloren. Und Gott möchte aber nicht nur unser Schöpfer oder Erzeuger sein. Er möchte auch eine lebendige Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben. Als Jesus als Mensch auf der Erde lebte, hat er uns gezeigt, wie das funktioniert. In der Abhängigkeit zu leben, gehorsam zu sein und treu. Und jetzt wird der Vater geehrt, indem sich alle Knie beugen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Jesus erniedrigte sich, damit wir erhöht werden können. Er wurde zum Sklaven, damit wir befreit werden. Er nahm die Sünde auf sich, damit ich die Sünde loswerden kann. Er wird mit Geld verraten, damit wir freigekauft werden. Gott wurde Mensch, damit Menschen wieder Kinder Gottes werden können. Gott wurde als Mensch geboren, damit Menschen aus Gott geboren werden können. Gott wurde einer von uns, damit wir auf ewig einer von ihm sein können. Amen.